Jo, gehen wir mal einen Schritt weiter Richtung Gegenwart.
Hallo und herzlich willkommen zu Lebendige Methode, der Podcast, der sich Forschungsmethoden von ihrer persönlichen Seite aus nähert. Mein Name ist Philipp Schelling.
Und mein Name ist David Jahn. Wir sind zwei Sozialwissenschaftler, die das Interesse an qualitativer Forschung teilen. Und wir haben wieder abgewechselt. Heute ist Philipp der Moderator dieser Folge.
Mit der heutigen Folge 8 erfahren wir von mehreren methodischen Neuerungen und auch von Konflikten, die es in diesem Zusammenhang gab. Los geht's mit Erzählungen zur Ausdifferenzierung von Erhebungsverfahren im Rahmen der dokumentarischen Methode, angestoßen durch eine Frage von mir.
Du hast ja eben schon von einer Ausdifferenzierung gesprochen, was stärker auf das Projekt und dann die einzelnen Personenzusammenhänge bezogen war. Wie ging es denn dann vielleicht für dich hinsichtlich der Ausdifferenzierung der Methode weiter? Also, welche neuen Pfade bist du dann mit der Methode gegangen?
Also ich glaube, der erste Punkt, den ich da gerne erwähnen würde, ist, dass es überhaupt um die dokumentarische Methode ging. Also dass diese Zusammenziehung von Gruppendiskussionsverfahren und dokumentarischer Methode, bei dem dann biografisches Interview und interne Beobachtungen sozusagen auch noch mitbedacht wurden, aber nicht im Zentrum stehen, weil sie das Kollektive entweder nicht so gut in den Blick bekommen, bei biografischem Interview, oder eben Probleme der Datenqualität eben mit sich bringen wir bei Teilnehmerbeobachtung, dass dieser enge Zusammenhang von Gruppendiskussion und dokumentarischer Methode ein bisschen aufgelöst wurde, hat einerseits natürlich mit dem Hooligan-Projekt zu tun, in dem narrative Interviews dann ja doch relativ wichtig wurden, und auch in dem Nachfolgeprojekt wurden die relativ wichtig, die narrative Interviews. Es hat aber auch damit zu tun, dass im Jahr, ich vermute 1999, vielleicht 2000, Iris Nendt-Begesemann und Ralf Bohnsack sich verabredet haben, ein Buch zur Gruppendiskussion, zum Gruppendiskussionsverfahren herauszugeben. Und ich dann irgendwie also nach den ersten Gesprächen, die ich schon geführt haben, dazugestoßen bin. Ich weiß nicht, ob ich mich reingedrängt habe oder ob sie irgendwie, also zumindest bin ich dann dazugestoßen und ich habe dann vorgeschlagen, dass wir das Buch nicht zur Gruppendiskussionsverfahren machen, sondern zur dokumentarischen Methode, die natürlich sowieso thematisch sein sollte in diesem Buch, aber dass es unter dem Titel der dokumentarischen Methode dann herauskommt. Damals noch gar nicht so sehr mit der Idee, dass dann verschiedene Erhebungsverfahren drin sein werden, sondern nur mit der Idee, dass das eigentliche Zentrale die dokumentarische Methode sei. Dann war das aber so, dass in derselben Zeit und kurz vor 2000 hat der Burkhard Schäffer, der damals schon in Magdeburg arbeitete, zusammen mit der Yvonne Ehrenspeck ein Sammelband über Foto und Bildinterpretation herausgegeben, oder Foto- und Bildanalyse. Und den Ralf Bohnsack eingeladen, doch dazu etwas beizutragen. Also sie wollten es herausgeben, genau gesagt. Und das haben die aber irgendwie nicht so schnell hingekriegt. Der Ralf Bohnsack hatte sich dann, ich glaube, das lag daran, dass an dieser Aufforderung wirklich voll eingearbeitet in diese Foto- und Bildanalyse. Und dann einen Aufsatz, den ersten Aufsatz dann damit, der auch, weil das andere Buch ja nicht so schnell erschien, in unserem Sammelband veröffentlicht. Und damit waren das erste Mal auch andere Erhebungsverfahren innerhalb der dokumentarischen Methode explizit berücksichtigt. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass im Schlusskapitel von dem Hooligan-Buch ja auch etwas zur dokumentarischen Interpretation von narrativen Interviews steht, aber sehr knapp. Das fand ich sozusagen einen wichtigen Schritt, um die dokumentarische Methode von ihrer engen Bindung an das Gruppendiskussionsverfahren zu lösen. Und ich habe dann 2000, also ich habe 2000, im Jahr 2000 meine Dissertation abgegeben, in der auch schon biografische Interviews eine Rolle gespielt haben, aber eine marginale. Also es basierte wirklich auf der Gruppendiskussion. Hab dann aber doch Spaß gefunden an den narrativen Interviews und hab mir schon in der Zeit, als ich noch nicht die Diss abgegeben habe oder als ich auf die Verteidigung gewartet habe, Gedanken gemacht über ein Habilitationsprojekt und das sollte mit narrativ-biografischen Interviews laufen. Und meine Idee war damals schon, Bildungsprozesse zu rekonstruieren, also Wandlungsprozesse im Sinne von Fritz Schütze. Und einen Teil des Samples wollte ich aus den Narrativ-Interviews mit Jugendlichen ziehen. Also die waren ja halt schon erhoben. Und ich wollte damals noch neue Interviews erheben. Ich hatte erst gedacht an Menschen, die aus der DDR geflohen sind Menschen, die Wende erlebt haben, sehr intensiv erlebt haben und da sozusagen Wandlungsprozesse durchgemacht haben und an Entrepreneure. Und später habe ich dann, genau, und dann habe ich durch Zufall, man muss es vielleicht anders sagen, der Ralf Bohnsack hatte inzwischen in den späten 90er Jahren oder in der zweiten Hälfte der 90er Jahre doch auch größere Kontakte in die Erziehungswissenschaft geknüpft. Vorher war er Soziologe rein und dann hat er sich schon auch mit Erziehungswissenschaftlern getroffen. Es gab die neu gegründete, ich glaube, es hieß Kommission, AG oder wie auch immer, innerhalb der DGFE für Biografieforschung und hat da mit denen auch gesprochen, unter anderem mit Marotzky. Und mit Marotzky zusammen hat er einen Band rausgebracht über Biografieforschung und Kulturanalyse, heißt er, glaube ich. Und er kannte also Marotzky und schätzte den auch. Und ich glaube, Marotzky schätzte Bohnsack ebenfalls, beide mit ihren jeweiligen Reserven, weil sie theoretisch dann völlig unterschiedlich drauf sind. Und dann ist im Jahr 2001 dem Marotzky der Kandidat für eine wissenschaftliche Assistenzstelle abgesprungen. Bei mir war klar, dass ich beim Bohnsack nicht weiterarbeiten kann, weil seine Stelle zu Ende war. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie das damals gesetzlich war oder weshalb auch immer, aber es war klar, dass ich nicht hätte verlängert werden können. Ich hatte schon ein DFG-Projekt in der Tasche, was ich beantragen wollte. Dann war aber dieses Stellenangebot plötzlich da. Also der Marotzky hatte dann den Ralf gefragt, ob ich nicht die Stelle übernehmen könnte. Das war damals so, vielleicht ist ja heute immer noch so, ich hatte ja noch eine Stelle damals. Also sozusagen die Frage war, ob er mich kapern könnte. Das macht man nicht einfach so. Und ich bin da sehr froh nach Magdeburg gegangen, weil das einfach eine neue Perspektive war. Auch einfach eine Perspektive über 6 Jahre. Das war jetzt für mich schon wirklich zentral. Ich hatte in der Zeit noch versucht, mich außerhalb der Wissenschaft zu bewerben. Was zwar gegangen wäre, ich hatte auch ein Stellenangebot, aber was wirklich schwierig geworden wäre. Und Marotzky war halt eingeschworen auf das narrative Interview, eingeschworen auf Medien, neue Medien. Ich musste was zu neuen Medien machen, deswegen habe ich dann auch über Senioren, die ins Internet kommen, mein Habil zum Teil, also ein Teil des Samples waren diese Senioren, die ins Internet geraten gewesen. Und in Magdeburg war ja auch der Fritz Schütze, mit dem ich nicht viel zu tun hatte, aber der natürlich in Magdeburg sozusagen sein Umfeld geschaffen hatte, sodass es völlig normal war, dort narrativ-biografische Interviews zu machen. Und das war für mich sozusagen eigentlich der nicht der erste Punkt, wo ich methodisch was Eigenes gemacht habe, aber der erste Punkt, wo ich zumindest ein Erhebungsverfahren nochmal intensiver daraufhin untersucht habe, wie man es mit der dokumentarischen Methode verbinden kann. Dass da vorher schon Vorerfahrungen waren in dem Hooligan-Projekt und in dem Nachfolgerprojekt, das ist klar, das muss man hier nicht erwähnen. Also was für mich vielleicht jetzt methodisch schon noch eine wichtige Sache war, vorher, also nichts im engeren Sinne Innovatives, war die komparative Analyse. Die fand ich wirklich sehr spannend, die war jetzt nicht wahnsinnig ausgearbeitet. Ich fand sie deswegen spannend, weil das eigentlich für mich der Verbindungspunkt war zwischen meinem Interesse für interkulturelle Fragestellungen, Migration, Unterschiedlichkeit von Milieus. Also mein Horizont waren halt eben nicht nur deutsche Milieus, sondern weit darüber hinausgehend. Ich hatte ja auch dann in der Türkei noch Erhebungen gemacht und so. Und da fand ich die Frage, wie sozusagen komparative Analyse vorgeht und wie man das, da gab es gerade einen Aufsatz, 1992 ist der erschienen von Joachim Mattes, dem früheren Chef von Bohnsack, zum Tertium Comparationis. Und dann habe ich mich intensiver mit der Frage beschäftigt, wie man das Tertium Comparationis im Zuge der fortschreitenden komparativen Analyse ständig wechselt und auf diese Weise eigentlich auch noch stärker es schaffen kann, die eigene Standortgebundenheit ein wenig unter Kontrolle zu bringen. Das war aber keine, also das war sozusagen völlig im Rahmen dessen, was sozusagen innerhalb der dokumentarischen Methode da eh schon angelegt war. Das war wirklich eine Ausdifferenzierung, eine Binnendifferenzierung, während das mit den narrativen Interviews ja schon ein Erhebungsverfahren war, was, wenn man das einzelne Interview nur betrachtet, dem Kollektiven keine angemessene Geltung verschafft. Das Verfahren, was ich dann da oder das Verfahren, was meiner Habil unterliegt, ist aber dann ja, dass man eine Reihe von Interviews vergleicht und auf diesen unterliegende Gemeinsamkeiten sich bezieht, diese herausarbeitet und damit ja eigentlich etwas Kollektives hat, und zwar nicht in dem Sinne, dass es sich um gemeinsame gemachte Erfahrungen handelt, das natürlich nicht, sondern um gleichartige Erfahrungen, strukturidentische Erfahrungen, die man eben in der Typenbildung herausarbeiten kann. Das war auf diese Weise habe ich sozusagen das stärker individualisierende narrativ-biografische Interview dann doch auf Kollektives bezogen. Aber in diesem Prozess gab es schon auch durchaus Konflikte mit dem Ralf Bohnsack, der schon sehr darauf geachtet hat, dass sein Fokus auf das Kollektive nicht unter die Räder des marotzkischen Individualismus gerät. Ja, weil der Marotzky war schon, und das habe ich so nie für mich sozusagen akzeptiert oder wichtig genommen, aber er war einer, der sehr auf das Individuum gepocht hat und dessen Credo war sozusagen, die Pädagogik fängt beim Individuum an. Ja, was ja eine sehr harte oder starke These ist, die man tunlichst auch kritisieren kann und sollte.
Um die Nullerjahre herum kam es schon zur Arbeit an bedeutenden Ausdifferenzierungen und Systematisierungen von Erhebungsverfahren in Verbindung mit der dokumentarischen Methode. Und dies mitunter auch durch, sagen wir mal, externe Ereignisse, also aufgrund etwa von Publikationsanfragen und im Zusammenhang mit Stellenprofilen. David, wie war das eigentlich bei dir? Hast du schon mal durch Publikationsanfragen oder aber durch Vorgaben eines Vorgesetzten einen Gegenstand vorangetrieben, theoretische Aspekte vertieft oder gar methodische Elemente ausgearbeitet?
Also Vorgaben weiß ich nicht. Es ist ja selten so, also zumindest bei mir so, dass es Publikationsaktivitäten aus direkten Vorgaben sich ergeben. Aber dass man sozusagen mit Publikationsanfragen oder mit Ideen sich nochmal vertieft in den Gegenstand oder in eine Methode, Methodologie, das würde ich sagen, ist sogar die Regel. Da habe ich viel Erfahrung mitgemacht. Was mir da spontan dazu eingefallen ist, war ein Sammelband, wo Kollegen aus der Inklusionspädagogik was zu Rechtspopulismus, das ist ein Sammelband, veröffentlichen wollten, der Robert Krusche und der Andreas Hinz, und gefragt haben, ob ich ja sozusagen aufgrund meines politikwissenschaftlichen Hintergrunds mit dabei sein will. Und das fand ich natürlich gut und spannend und habe selber dann versucht, in meinem Beitrag eine dokumentarische Analyse auf Rechtspopulismus sozusagen anzuwenden. Und das fand ich sehr interessant, weil man sich da mit der Frage auseinandersetzen muss, wo kann man eigentlich Rechtspopulismus dokumentarisch analysieren? Es muss ja da um irgendeine Interaktion gehen. Da finde ich es nicht schlüssig, wenn man sich Reden von als rechtspopulistisch markierten Menschen irgendwie anschauen würde im Bundestag oder so, sondern man braucht dann eine Interaktion. Mhm. Und man muss auch gucken, mit welchen Begriffen man das da macht. Und ich fand da sozusagen meine Kenntnisse aus der Schulunterrichtsforschung ganz hilfreich. Also erstmal hatte ich dann die Interaktion genommen. Es gab einmal im Januar 2010 oder 11 war das, glaube ich, also auf jeden Fall im Zuge der Corona-Maßnahmen, gab es einen Protest von Corona-MaßnahmegegnerInnen vor dem Privatwohnhaus von Michael Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten. Mhm. Wir haben den da in so ein Gespräch verwickelt. Wir haben den einfach so übergriffigerweise aufgesucht vor sein Privathaus. Und dieses Video, fand ich, konnte man sehr schön dokumentarisch auswerten und kann aus meiner Sicht auch daran zeigen, was sozusagen auf der Formebene der Aspekt ist, der ziemlich ähnlich zu dem ist, was man Willkür nennen kann in Unterrichtsinteraktionen, also wo sozusagen die Sachlichkeit des Gesprächs ständig entzogen wird. Ja, also das fand ich sehr anregend, das mal so zu durchdenken und war ja im Prinzip auch aufgrund einer Publikationsanfrage. Okay, Philipp, und wie war das bei dir? Gab es da Anfragen und irgendwelche Einarbeitungen?
Also bei mir, ich glaube, das hat sich jetzt bei meiner DIS schon gezeigt, als ich die Stelle angetreten bin als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Arndt. Das war Ende 2018, da hatte er sich gerade verstärkt mit Fragen der politischen Sozialisation beschäftigt, in theoretischer und empirischer Hinsicht. Und zeitgleich musste ich mir überlegen, was ich machen möchte, womit ich mich in meiner Dissertation beschäftige. Das war also naheliegend, irgendwie sozusagen auch in diese theoretische Richtung weiterzuarbeiten. Und das war ja auch die Zeit, in der Fridays for Future entstand. Und dieses in Kombination von diesem externen Ereignis und dann auch dem Pfad und der Theorie, die Arndt da sowieso schon am Beackern war, da habe ich versucht, das dann in meiner Dissertation weiter auszuleuchten. Also das heißt, den Theorievorschlag von Arndt weiterzuentwickeln hinsichtlich Fragen der Sozialisation, aber auch in Bezug auf die politischen Elemente im sozialisatorischen Prozessen. Also das heißt quasi grundlagentheoretisch an beiden so zentralen Aspekten, also der allgemeinen Sozialisation und der politischen Sozialisation, habe ich dann versucht, hier noch was Erweiterndes zu sagen zu können, auf Basis von theoretischen Auseinandersetzungen und dann auch natürlich im Zuge der empirischen Analyse von biografisch-politischen Verläufen von Fridays for Future Aktivistinnen.
Könntest du, Philipp, noch mal ein paar Erläuterungen zum Verfahren der dokumentarischen Interpretation von narrativen Interviews geben?
Gerne. Also auch wenn das narrative Interview bereits in der Hooligan-Studie von Ralf Bonsack und Kolleginnen eingesetzt wurde, war es vor allem Arndt Michael Nohl, der den Zusammenhang zwischen narrativem Interview und dokumentarischer Methode systematisch ausgearbeitet hat. Im Rahmen der dokumentarischen Methode dient das narrative Interview nicht nur dazu, Perspektiven und Orientierungen zu rekonstruieren, es ermöglicht vor allem, die Erfahrungen der Befragten im Detail zu erfassen, insbesondere jene Erfahrungen, aus denen Orientierungen hervorgegangen sind oder sich gewandelt haben. Im Unterschied zum Gruppendiskussionsverfahren eröffnet das narrative Interview damit einen spezifischen Zugang zur Genese von Orientierungen, also zu ihrer Entstehung und gegebenenfalls ihrer Transformation im Lebensvollzug. Bildung wird bei Nohl in Anlehnung an ein transformatorisches Bildungsverständnis daher auch als Prozess verstanden, in dem sich Orientierungen wandeln. Die Erhebung und Auswertung narrativer Interviews folgt zwei zentralen Prinzipien: der Unterscheidung verschiedener Textsorten, die im Wesentlichen auf den erzähltheoretischen Grundlagen von Fritz Schütze aufbaut, und dem Prinzip der komparativen Analyse. Die Unterscheidung der Textsorten hilft dabei, jene Passagen zu identifizieren, in denen Erzählungen und Beschreibungen eigener Handlungspraxis vorkommen. Diese gelten in der dokumentarischen Methode als primäre Grundlage der Rekonstruktion von impliziten und handlungsleitenden Wissensbeständen. Anders gesagt, ermöglichen sie einen Zugang zum konjunktiven Wissen der AkteurInnen, da sie nahe an den Erfahrungen und der erlebten Handlungspraxis liegen. Deshalb kommt der Generierung von Erzählungen und Beschreibungen bereits in der Erhebungssituation selbst eine zentrale Rolle zu. Die Textsorten der Argumentation und Bewertung dagegen umfassen theoretische Stellungnahmen, Motive und normative Aussagen, die eher der Interaktion zwischen beforschter Person und ForscherInnen geschuldet sind und oftmals einen legitimatorischen Charakter für die geschilderten Handlungen in sich tragen. Zu diesen beiden Textsorten zählen außerdem theoretische Einlassungen der Befragten zu ihrer Lebensgeschichte und Identität. Argumentationen und Bewertungen korrespondieren eher mit dem kommunikativ generalisierten Wissen und stehen traditionell nicht im Fokus der dokumentarischen Methode, können aber dann produktiv einbezogen werden, wenn das Forschungsinteresse die Bezugs- und Aushandlungsweisen mit normativen Erwartungen beinhaltet,
wie dies besonders Alexander Geimer und Steffen Amling in ihren Untersuchungen zu politischen AkteurInnen und ihrer Aushandlung von Subjektnormen gezeigt haben, worauf im Interview an späterer Stelle auch nochmal verwiesen wird. In der komparativen Analyse geht es dann darum, zunächst Homologien innerhalb eines Falls in Bezug auf das konjunktive Wissen zu suchen, das sich, so die zentrale Annahme der dokumentarischen Methode, in mehreren Passagen mit Erzählungen und Beschreibungen in gleichartiger Weise dokumentiert. Und dann, im weiteren Verlauf der Auswertung darum, fallübergreifende Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Ziel der Interviewanalyse ist die Typisierung von fallübergreifenden Aspekten in Bezug auf die Handlungspraxis strukturierenden Wissensbestände und damit der Zugriff auf die kollektive Ebene von Orientierung. Es geht also bei dem dokumentarischen Interviewverfahren nicht um die Erschließung des Einzelfalls in seiner Totalität, sondern um eine Typisierung von zumeist konjunktiver Wissensbestände.
Gut, Philipp, Mensch, vielen Dank.
Sehr gerne. Bevor wir später mehr über die schon angeschnittenen Konflikte erfahren, kommt Arndt erstmal auf eine zweite wichtige Ausdifferenzierung der dokumentarischen Methode zu sprechen, der relationalen Typenbildung im Zuge eines Forschungsprojekts.
Dann kam noch am Ende der Zeit in Magdeburg, 2004, eigentlich zwei Leute, die ich vorher schon kannte, gar nicht so super gut kannte, aber doch gut genug, damit sie mir einen Vorschlag machen konnten. Die wollten nämlich ein Forschungsprojekt beantragen bei der Volkswagen Stiftung, zusammen mit einem dritten mir Unbekannten, dem Oliver Schmidtke, und Anja Weiß und Karin Schittenhelm hatten die Idee, dass sie die Frage, wie Menschen, die im Ausland ihren Hochschulabschluss machen, dann im Inland, also in einem Land, in das sie eingewandert sind, auf dem Arbeitsmarkt verwerten, dass sie das erforschen wollen, weil das gab es damals in der Forschung noch gar nicht. Hochqualifizierte Migranten gab es sowieso im öffentlichen Diskurs auch kaum. Das stimmt nicht ganz. Die gab es dann schon damals, aber es gab dazu eben noch ganz wenig Forschung. Und das war eine Ausschreibung der Volkswagen Stiftung, bei der man das Gefühl hatte, man könnte da auch mal versuchen reinzukommen, obwohl wir ja noch gar nicht, also nur die Karin Schittenhelm war in Deutschland eine Professorin, die Anja Weiß war genauso wie ich Assistentin. Und Oliver Schmidtke war Professor in Victoria oder ist es immer noch in Victoria, aber der hätte sozusagen ja nicht das Projekt beantragen können. Das haben wir dann beantragt und dabei haben wir sozusagen unsere gemeinsamen Qualitäten ineinander geschmissen. Der Oliver Schmidtke mit stärker politikwissenschaftlichen Punkten, die Karin Schittenhelm mit einem starken Fundament in der Soziologie, genauso wie die Anja Weiß. Die beiden haben das theoretische Format mit kulturellem Kapital als zentralen Begriff eingebracht und das haben die anderen auch schon gemacht. Also mit narrativen Interviews zu arbeiten, das war für mich jetzt aber jetzt im Rahmen der dokumentarischen Methode eben etwas, wo ich mich jetzt dann ja gerade mit einer Publikation auch schon ausgewiesen hatte. Das ist ja bei solchen Forschungsanträgen wichtig, dass man Vorarbeiten hat. Und das haben wir zusammengeworfen, war dann die Idee, dass wir narrative Interviews mit diesen Migranten und Migrantinnen machen. Eine Gruppe gab es, die waren, da könnte man nicht Migranten und Migrantinnen sagen, das waren Menschen, deren Eltern eben nach Deutschland eingewandert sind, aber alle anderen waren tatsächlich Migranten und Migrantinnen. Und wir haben das Projekt bekommen, obwohl also für uns war das der Wahnsinn, es waren 116 Bewerbungen von den ganz Großen der Migrationsforschung in einem spezifischen Programm eben. Und dann wurden 16 eingeladen, um das vorzustellen in einer Runde, wo dann die Rita Süssmuth, die den Vorsitz hatte, und eine Reihe anderer renommierter Migrationsforscher, die keinen Antrag gestellt hatten, Gutachter waren. Und wir waren da sozusagen die absoluten Newcomer, also von unserem Status her sowieso. Und auch Karin Schittenhelm hatte gerade erst ihre Professur bekommen. Und wir haben das Projekt dann bekommen. Also wir waren eine der 8 Projektgruppen, die das bekommen haben. Über 3 Jahre ein internationales Projekt mit Kanada, Großbritannien, Deutschland und der Türkei. Und das Ganze war super komplex mit 200 narrativen Interviews. Da war das mit der Tertium Comparationis und komparative Analyse gar nicht mehr so einfach zu verfolgen. Das war das erste Problem, also die Vergleichbarkeit herzustellen. Das zweite Problem war, wir sind in sowas reingekommen wie eine Mehrebenenanalyse. Das hatten wir vorher zwar schon so ein bisschen auf dem Schirm, wir haben es uns aber deutlich einfacher vorgestellt. Mehrebenenanalyse nicht, also in einem doppelten Sinne. Einerseits hatten wir schon auch Erhebungen auf verschiedenen Ebenen vor. Und wir haben auch Erhebungen jetzt in Bezug auf zum Beispiel die gesetzlichen Rahmenbedingungen und so weiter auf der Ebene von Gesellschaften gemacht oder Staaten dann eigentlich eher. Aber mehr eben Analyse auch in Bezug darauf, dass man innerhalb eines Interviews ja auch Hinweise auf die Individualebene, auf kollektive Ebene und auf die gesellschaftliche Ebene findet. Man muss es nur können. Und genau das war etwas, womit ich mich dann in den Jahren dieses Projektes sehr intensiv auseinandergesetzt habe, nämlich mit der Frage, wie man diese ganz unterschiedlichen Interviews einerseits vom Tertium Comparationis her vergleichbar macht und andererseits so miteinander vergleicht, dass man methodisch, systematisch und nicht einfach nur ad hoc, weil man meint, das sei jetzt gesellschaftsbezogen, also methodisch, systematisch verschiedene Ebenen des Sozialen herausarbeiten kann. Bis dahin gehen, da haben wir einen Aufsatz, da hat die Anja Weiß sich nochmal ganz eng mit heftig mit beschäftigt, bis dahin gehen, dass man auch das herausarbeiten kann, was in einem Interview nicht gesagt wird, was aber im Vergleich mit ganz ähnlich gelagerten Interviews dann als wichtig sich erweist. Zum Beispiel ein ganz typischer Punkt, es gibt eben Migranten, die nach Deutschland kommen und die Punkte wie die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis oder auch die Anerkennung des beruflichen Abschlusses gar nicht erwähnen in ihrem Narrativ-Interviews. Und dann denkt man sich, na gut, sie erwähnen es nicht, kann man es nicht interpretieren. Mhm. Dass es aber ein ganz wichtiger Kontext ist, dass das so sozusagen so derartig selbstläufig und problemlos vonstatten geht, dass man das nicht mal der Erwähnung wichtig findet im Narrativ-Interview, ist für uns aber ein ganz wichtiges Ergebnis, was sie aber nur herausarbeiten können im Kontrast zu Interviews zum Beispiel mit Personen, die als Asylbewerber nach Deutschland eingereist sind und eigentlich das ganze Interview über nur damit beschäftigt sind, wie sie einen Aufenthaltsstatus gewinnen. Ja, also solche Kontrastierungen waren wichtig. Das war der eine Punkt, also Mehrebenenanalyse. Und der andere Punkt war der, wir hatten eigentlich vorgehabt, eine soziogenetische Typenbildung zu machen, insbesondere auch auf Geschlecht. Also Geschlecht war ein wichtiger Punkt. Und wir hatten unser Sample natürlich auch entsprechend gestrickt. Geschlecht und verschiedene Berufsgruppen waren so Vergleichshorizonte. Und es ist uns in Bezug auf die Art, wie wir gesampelt haben, nicht gelungen. Also ich will nicht sagen, dass eine soziogenetische Bildung prinzipiell in dem Gegenstandsbereich nicht funktioniert. Das fände ich eine verwegene Behauptung. Aber in Bezug auf die von uns im Sampling vorab angestrebten Vergleichsgesichtspunkte ist uns diese soziogenetische Typenbildung nicht gelungen. Und trotzdem hatten wir aber in unterschiedlichen Dimensionen Typiken entwickelt. Und dann war die Frage, was ist das eigentlich, was wir da machen? Und das war sozusagen das eine methodische Problem, wo allmählich sich eine Lösung zeigte, auf die ich gleich eingehen will. Aber im selben Zeitraum war ich Juniorprofessor, also seit 2004 war ich, von 2004 bis 2006 war ich Juniorprofessor für interkulturelle Bildungsforschung an der Freien Universität. Habe ich zwei Dissertationen betreut. Einmal von meiner Mitarbeiterin Anne Schondelmeier und zum anderen von Heike Radwan, die damals Stipendiatin der ASFH war, also einen Sozialarbeiterabschluss hatte und promoviert hat. Und die beiden haben über Handeln in quasi-pädagogischen oder pädagogischen Kontexten oder eigentlich Beobachten und Handeln in solchen Kontexten ihre Arbeiten geschrieben. Hatten ebenfalls eine soziogenetische Typenbildung im Blick gehabt und sie auch nicht verwirklichen können. Und trotzdem gab es Typiken in verschiedenen Dimensionen. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung mit den, also so mit deren Arbeiten, die das dann auch irgendwie so gemacht haben, ohne es so zu nennen, und wir haben es dann so gemacht und haben es so genannt, habe ich das entwickelt, was ich dann später die relationale Typenbildung genannt habe, nämlich die die Möglichkeit, typische Orientierungen in der einen Dimension in ihrer Relation mit typischen Orientierungen in einer anderen Dimension herauszuarbeiten und fallübergreifend, wenn sie fallübergreifend vorliegen, auch zu typisieren. Etwas, was letztendlich auch die Heike Radwan, also was der Arbeit von Heike Radwan und von Anne-Christine Schondelmeier unterliegt, was aber bei denen noch nicht sozusagen so ausbuchstabiert ist. Und ich denke, die Inspiration, jetzt davon relationale Typenbildung zu sprechen, basiert eben nicht nur auf unserem Volkswagen-Forschungsprojekt, sondern auch auf den beiden Dissertationen, die ich damals betreut habe, die schon mit, also die, das war für die beiden schon sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, dass sie sozusagen mehrdimensionale Typiken hatten, ohne eine soziogenetische Typenbildung machen zu können. Also zu kapieren, was das dann eigentlich ist. Und was sie, glaube ich, ganz toll gezeigt haben, war dann, dass bestimmte typische Formen der Beobachtung im einen Fall von Jugendlichen durch Pädagogen, im anderen Fall von Entwicklungshelfern und Auslandskorrespondenten, die sich AfrikanerInnen sozusagen diese beobachtet haben, also die Welt, in der sie dort gehandelt haben, professionell gehandelt haben, dass diese Beobachtungsformen in einer spezifischen Weise mit bestimmten Interventions- und Handlungsformen zusammenhängen. Also dass eine bestimmte Form zu handeln darauf basiert, dass man auch in einer bestimmten Form die Menschen, mit denen man handelt, beobachtet. Dass zum Beispiel jemand, der nur immanent beobachtet, der also sozusagen eigentlich die Praktiken nicht rekonstruiert beim Beobachten, sondern nur immanent sich etwas anschaut, auch nicht praxeologisch intervenieren kann, sondern ganz immanent bleibt. Ja? Also jemand, der immanent beobachtet, wie Jugendliche antisemitische Äußerungen tätigen, diskutiert dann nachher mit den Jugendlichen eben über Antisemitismus. Aber der kann sich eigentlich mit den praktischen Erfahrungen dieser Menschen nicht aktiv auseinandersetzen. Ja, und das haben eigentlich beide in ganz unterschiedlichen Feldern herausgearbeitet. Und diese Verbindung zwischen einerseits typischen Beobachtungsformen einerseits und typischen Interventionsformen andererseits, das wäre eine relationale Typik. Und Ähnliches haben wir dann in etwas komplexerer Weise, dreidimensional, auch in Bezug auf die Migranten und Migrantinnen herausgearbeitet. Und dann habe ich dazu 2013 diesen Band über relationale Typenbildung und Mehrebenenvergleich geschrieben. Das war sicherlich sozusagen innovativ, aber in einem Sinne, der jetzt auch zu deutlichen Konflikten mit Ralf Bohnsack und seinem Ansatz der dokumentarischen Methode geführt hat.
Ich finde es schon beachtlich, wie Arndt hier zwei neue Wege entwickelt hat, fallübergreifend empirische Ergebnisse zielen und das auch gewissermaßen aus einer Not heraus.
Ja, das finde ich auch. Philipp, könntest du noch ein paar Einordnungen geben zur relationalen Typenbildung?
Ja, gerne. Also wir hatten ja schon in anderen Folgen darüber gesprochen, dass es verschiedene Arten der Typenbildung im Rahmen der dokumentarischen Methode gibt. Am Anfang steht die sinngenetische Typenbildung, also das heißt die vom Einzelfall abstrahierte und fallübergreifend bestimmte Typisierung von Orientierungen in verschiedenen Dimensionen. Dann hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass es die soziogenetische Typenbildung gibt, die auf den Schritt der sinngenetischen Typenbildung folgt. Bei der soziogenetischen Typenbildung geht es um die Frage, in welchem Erfahrungsraum oder in welchen Erfahrungsräumen beziehungsweise welcher sozialen Lagerung dann die vorher rekonstruierten und typisierten Orientierungen zu verorten sind, also zuzurechnen sind. Die relationale Typenbildung von Arndt Michael Nohl stellt nun eine Alternative oder Ergänzung zur soziogenetischen Typenbildung dar. Die relationale Typenbildung eignet sich besonders dort, wo nicht in jedem Fall eine Relevanz von etablierten, also beim Sampling anvisierten konjunktiven Erfahrungsräumen für die praktische Erfahrung der Beforschten nachzuweisen ist. Das hatte Arndt eben ja auch schon betont. Also dann, wenn eine soziogenetische Typenbildung aus verschiedenen Gründen nicht gelingt. Dies kann der Fall sein, weil die Forschung in einem Feld agiert, für die in der Gesellschaft noch keine auch im öffentlichen Diskurs etablierten Differenzkategorien vorhanden sind, beziehungsweise für die die etablierten Unterscheidungen sich als nicht sinnvoll erweisen, so schreibt das Null selbst. War es nun aber bereits trotzdem möglich, Orientierung in verschiedenen Dimensionen zu typisieren, also eine mehrdimensionale sinngenetische Typenbildung vorzunehmen, zielt nun die relationale Typenbildung darauf, herauszuarbeiten, wie diese typisierten Orientierungen miteinander zusammenhängen. Anders und als Frage formuliert, untersucht der Schritt der relationalen Typenbildung, ob diese typisierten Orientierungen nun auch in typischen Relationen zueinander stehen. Die Vorgehensweise der relationalen Typenbildung ermöglicht es also, fallübergreifende Verbindungen auch dort herauszuarbeiten, wo kein typisierbarer Zusammenhang zwischen Orientierungsrahmen und spezifischen Erfahrungsräumen gefunden werden konnte. Das nochmal so als eine grobe Einordnung, auch wenn Arndt hier natürlich vieles schon vorher gesagt hat. Auch zur Mehrebenenanalyse könnten wir noch ein paar Infos liefern. David, kannst du uns dieses Verfahren noch etwas näher bringen?
Also wenn in der qualitativen Sozialforschung von Mehrebenenanalyse die Rede ist, geht es um die Frage, wie unterschiedliche soziale Ebenen zusammenspielen oder wie sich sozialer Sinn auf diesen Ebenen bildet und miteinander verschränkt. Typische Gegenstände sind etwa das Verhältnis von individueller Jugendbiografie und jugendkulturellen Gruppen oder von Schülerbiografien und institutioneller Schulkultur oder von komplexen sozialen Phänomenen, wie Michael Null das ja auch angesprochen hat, wie Migration. Man könnte aber auch Partnerschaftsverhalten dazu nehmen oder Sonstiges. Ja, also solche Phänomene lassen sich nicht nur auf einer einzigen Ebene verstehen, immer greifen mehrere Ebenen ineinander, die biografische Ebene, soziale Milieus, Organisationen, Institutionen und auch gesellschaftliche Erfahrungsräume. Entscheidend ist dabei ein Punkt. Qualitative Mehrebenenanalysen gehen nicht von einfachen deterministischen Zusammenhängen aus, also höhere soziale Ebenen, etwa Institutionen oder gesellschaftliche Strukturen, werden zwar als Begrenzungs- und Möglichkeitsräume für individuelles Handeln verstanden, aber wie genau diese Ebenen zusammenwirken, ist keine theoretische Setzung, sondern immer eine empirische Frage. Ein kurzes Beispiel. Eine Schule kann für alle Schülerinnen und Schüler formal die gleichen Regeln und Strukturen haben, trotzdem erleben einzelne Jugendliche diese Schule völlig unterschiedlich, je nach biografischen Erfahrungen, sozialen Milieus oder Zugehörigkeiten zu bestimmten Gruppen. Die Institution setzt also Rahmenbedingungen, aber wie diese gedeutet, genutzt, unterlaufen werden, lässt sich nur rekonstruieren, wenn man mehrere Ebenen gemeinsam betrachtet. Im Kern interessiert sich die Mehrebenenanalyse damit für das Zusammenspiel verschiedener sozialer Aggregationsebenen und für die Relationierung von Sinn auf und zwischen diesen Ebenen. In der qualitativen Forschung gibt es dabei unterschiedliche Akzentsetzungen. Werner Helsper betont, dass verschiedene Ebenen auch mit unterschiedlichen jeweils Sinnebenen spezifischen Methoden untersucht werden können. Arndt-Michael Null hingegen integriert die Typenbildung der dokumentarischen Methode systematisch in den Mehrebenenvergleich. Sein Ziel sind sogenannte kontextuierte Typiken, also Typen, die erst im Zusammenhang mit Typiken anderer Ebenen verständlich werden. Zwei zentrale Ziele qualitativer Mehrebenenanalysen lassen sich daran festhalten. Erstens geht es darum, über die mikrosoziale Ebene einzelner Fälle hinaus zu gelangen und fallübergreifende Ergebnisse zu gewinnen, indem das Zusammenspiel von Akteuren und sozialen Strukturen analysiert wird. Zweitens zielen Mehrebenenanalysen auf Erklärungen. Sie fragen danach, wie rekonstruierte Strukturen auf unterschiedlichen Ebenen miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig begründen.
Vielen Dank, David. Weiter geht es nun, angestoßen durch eine Rückfrage von dir, mit Konflikten, die es zwischen Arndt und Ralf Bonsack gab.
Du hast ja sowohl mit der relationalen Typenbildung als auch mit dem narrativen Interview tatsächlich Neuland betreten. Und hast ja gerade schon angedeutet, dass es da Konflikte gab. Kannst du darüber mehr erzählen, wie das aussah? War das heftiger Gegenwind oder wie hast du das empfunden?
Also beim narrativen Interview würde ich nicht sagen, dass ich im engeren Sinne Neuland betreten habe. Das gab es eben schon in den 90er Jahren. Aber ich würde sagen, ich habe den Zugriff der dokumentarischen Methode auf narrative Interviews systematisiert und habe dann eben auch vor allen Dingen anhand nicht nur von dem Habilitationsprojekt, sondern ich habe noch eine Studie über Entrepreneure zusammen mit der Anne-Christine Schandelmeier gemacht, gezeigt, wie man sozusagen nur auf der Basis von narrativen Interviews dokumentarische Interpretationen vorlegen kann. Und ja, die Konflikte, Also vielleicht muss man das ein bisschen umfassender darstellen. Ich war der Student von Ralf Bohnsack eigentlich nur in dem ersten Jahr 93, 94. Ich habe nachher, glaube ich, nie wieder an einer Lehrveranstaltung von ihm teilgenommen, sondern war immer in diesen Projektgruppensitzungen. Ich war auch nie in seinen Forschungswerkstätten regelmäßig, sondern bin nur in einzelnen Sitzungen war ich dabei, wenn ich etwas vorstellen sollte, was verschiedene Gründe hatte. Aber ich bin sozusagen nie so im engeren Sinne in diese Forschungswerkstatt-Dynamik, die er bei ihm bis 2013, glaube ich, wirklich oder noch länger angehalten hat, einsozialisiert worden. Deswegen habe ich auch da in Bezug auf Forschungswerkstätten wenig Ahnung. Was ich aber auch nachdem ich 2001 nach Magdeburg gegangen bin und dann 2004 Juniorprof war, der ja eigenständig gearbeitet hat, und 2006 bin ich an die Helmut-Schmidt-Universität gegangen als Professor in eine unbefristete Stelle. Was ich, trotzdem ich jetzt nicht mehr mit dem Bohnsack unmittelbar zusammengearbeitet habe, und wir haben auch nicht mehr zusammen publiziert nach 2003, da war unsere letzte Publikation, unsere letzte gemeinsame, wenn ich mich recht erinnere, haben wir doch trotzdem einen engen Diskussionszusammenhang gehabt. Ich habe ihn oft besucht. Ich erinnere mich gut daran, dass ich eigentlich ihn öfters, ich weiß nicht, welche Tage das jeweils waren, es gab immer bestimmte Tage, an denen man ihn gut besuchen konnte, zu Hause meistens. Zuletzt habe ich ihn, glaube ich, öfters einfach samstags am späten Nachmittag besucht, so für eine Stunde oder zwei. Und wir haben immer sozusagen aktuelle Themen diskutiert, die sich immer um Methoden und Soziologie und so weiter gerankt haben. Und natürlich um Karrieren um das, was die jeweiligen Leute machen, das ist klar. Und was ich aber auch gemacht habe, ist, ich habe ihm nicht vieles, nicht alles, aber immer mal wieder auch Aufsätze, die mir wichtig sind, vorab gegeben, um ihn um seine Kritik zu bitten. Mhm. Und insofern hat er einige Sachen, eben nicht alle, aber das Methodenbuch über die Interviews zum Beispiel doch auch intensiv betreut. Und bei dem Buch über relationale Typenbildung, das ist immer noch in seiner Reihe erschienen. Das ist ja seine Reihe gewesen, oder seine und die von anderen Leuten. Aber das fand er nicht mehr gut. Und ich glaube, dass er das damals so deutlich nicht gemacht hat, aber später in der 2017 in der praxeologischen Wissenssoziologie und dann 2018 noch expliziter in dem Buch über Typenbildung, hat er mir dann ja eigentlich vorgeworfen, einerseits mich da auf das Individuum zu kaprizieren, also als relationale Typenbildung sozusagen nur das Individuelle herausarbeitet, was dezidiert falsch ist, und auch in den Passagen, in denen ich darüber geschrieben habe, ging es immer darum, sozusagen das Kollektive, also zu zeigen, dass es hier um das Kollektive im Status nascendi geht, also um Kollektives, was man eben noch nicht so deutlich sehen kann, wie das bei geschlechtsspezifischer Lagerung oder bei Generationslagerung zu finden ist. Also obwohl ich das da geschrieben hatte, hat er sozusagen einmal die Individualisierung mir angekreidet und zum anderen auch, was ich jetzt dann auch nicht nachvollziehen kann oder zumindest nicht als etwas ansehen kann, was irgendwie der Haltung, die hinter einem Buch steckt, der irgendwie gerecht wird, uns vorgeworfen. Wir hatten 2015 ein Band herausgebracht über Bildung und Lernen in biografischem Kontext, in dem es darum ging, anhand von etwa 30 Fällen Bildungsprozesse zu rekonstruieren. Und da hat er uns vorgeworfen, dass wir sozusagen sowas wie einen totalen Zugriff auf die einzelne Person versuchen würden und dass das die Gefahr mit sich bringen würde, hat jetzt nicht gesagt, dass wir das tun, der totalen Identifizierung dieser Person im Sinne von Garfinkel. Was ich jetzt nicht per se für Einzelfallanalysen abstreiten würde, dass dahinter schon die Idee steckt, dass man den Fall in seiner Totalität identifizieren könnte. Aber uns ging es gar nicht um, also wir haben dezidiert fallübergreifende Muster herausgearbeitet, die eben nicht den Fall in seiner Totalität wiedergespiegelt haben, sondern eben nur Phasen des Bildungsprozesses herausgearbeitet haben. Also ich war über die Ich hatte das in der praxeologischen Wissenssoziologie vorab schon zu lesen bekommen und hatte ihm dann deutlich gemacht, dass ich das nicht gut finde, sowas zu schreiben. Ich glaube, er hat es damals dann abgemildert. Also im Sinne von, das könnte falsch verstanden werden. Aber in dem Typenbildungsband hat er es dann dezidiert zusammen mit Iris Sendweg-Jesemann und ich weiß nicht mehr genau, wer das andere war. Nora Hoffmann war es, glaube ich. In der Einleitung dezidiert sozusagen das als Abwege der dokumentarischen Methode, also als Weg weg von der dokumentarischen Methode deklariert. Und das fand ich natürlich nicht lustig. Keineswegs lustig. Und darüber war ich schon auch sauer. Und es gab dann in diesen Jahren auch relativ wenig Kontakt. Also während ich vorher bis 2013 doch ziemlich intensiv, wir ziemlich intensiv den Kontakt gepflegt haben, ist der sowieso danach ein bisschen abgeflaut. Das hat mit einer weiteren methodischen Neuerung zu tun, die von mir stammt. Das kann ich nachher noch erzählen. Aber nachdem er das in der praxeologischen Wissenssoziologie, die ich ansonsten ja nicht in viel, nicht in allen, aber in manchen, in einigen Bereichen wirklich sehr, sehr spannend finde. Aber diesen Punkt fand ich wirklich sehr herabwürdigend und unangemessen. Genau, überlegen, wie ich da rankomme. Also wir haben dann 2019 gab es ja das CES Jubiläum, nicht das CES Jubiläum, das war mir wir hatten da vor kurzem mal drüber gesprochen, also es gab eine große CES Tagung zum Jubiläum der dokumentarischen Methode, nämlich 30 Jahre dokumentarische Methode im Sinne von 1989 ist das Buch von Ralf publiziert worden. 2019, ich war gerade aus Kanada zurückgekommen von einem längeren Auslandsaufenthalt, hatten wir hier in Berlin ein tolles Treffen, wo auch alle da waren, wo letztendlich wir uns dann auch da wiedergesehen haben, Ralf und ich und auch Burkhard, die beiden hatten auch jetzt kein so ein super tolles Verhältnis. Und seitdem gibt es auch wieder so einen Kontakt, der jetzt am Anfang nicht so gut war und inzwischen noch wieder auch besser geworden ist. Aber es gibt diese Differenzen, die auch geblieben sind. Ich glaube, da gibt's, es ist einfach so, dass wir jetzt das, wie kann man es jetzt sagen? Es ist völlig klar, dass derjenige, der eine Schule gründet, und das finde ich ist bei der dokumentarischen Methode völlig evident, dass es sich um eine Schule handelt, eine Lehrerposition einnimmt und dabei dann auch bewertet, was zur Schule gehört und was nicht. Und es ist genauso klar, dass niemand immer Schüler bleibt, oder das würde ich so nicht sagen. Niemand immer Schüler bleiben muss. Es gibt schon Leute, bei denen ich sagen würde, sie sind auch Schüler geblieben. Und dass das ja nicht heißt, dass man sich dann ganz anderen Dingen zuwendet, sondern dass man versucht, das, was man gelernt hat, dann in eigener Weise zu verwenden. Und das führt einfach dazu, dass man Dinge macht, die vielleicht von dem Schulengründer so nicht gutiert werden. Obwohl aus meiner Sicht sie eigentlich zur Stärkung der dokumentarischen Methode beitragen.
Die Konflikte, von denen Arndt berichtet und die verständlicherweise auch mit Schmerz, Enttäuschung und Ärger verbunden sind, können auch als ein Reifeprozess der Methode gedeutet werden. In dieser Hinsicht stehen die Weiterentwicklungen, die verschiedenen Lesarten und Konzeptionen und die damit zusammenhängende gegenseitige Kritik für eine elaborierte Wissenschaft der dokumentarischen Methode. Der Treffpunkt, bei dem es der Erzählung nach dazu kam, dass Arndt und Ralf wieder etwas zusammengefunden haben, ist dann auch ein Verein, der der dokumentarischen Methode mittlerweile in ihrer Breite ein Forum bietet, das CES. David, was ist denn das CES und seit wann bist du dort eigentlich Mitglied?
Das CES, Philipp, das könnten wir jetzt natürlich vorstellen in gewohnter Manier. Oder, wie wir uns gedacht haben, könnten wir auch einfach mal den jetzigen Vorsitzenden dieses Vereines bitten, uns das CES kurz vorzustellen. Wir haben ihn angeschrieben und hier ist die Vorstellung des CES von Stefan Rundl.
So, ihr beiden habt mich gebeten, das CES vorzustellen. Das werde ich jetzt gerne machen. Und zwar wurde das CES 2005 gegründet, also vor über 20 Jahren schon. Und Gründungsmitglieder damals waren unter anderem Ralf Bonsack und Arndt Michael Nohl. Iris Nentwig-Gesemann, Burkhard Schäffer, Aglaja Przyborski oder auch Werner Vogt, um nur mal einige zu nennen, die es damals vor 20 Jahren mitgegründet haben. Und die Idee war damals, das ist eigentlich ganz spannend, dass über den Verein Evaluationsprojekte finanziert werden konnten oder die Finanzierung abgewickelt werden konnte, um dann WissenschaftlerInnen anstellen zu können, die eben momentan nicht an einer Hochschule angestellt sind und dann eben über das CES die Finanzierung oder ihr Gehalt bekommen. Da wurden auch, soweit ich weiß, ein paar Projekte drüber abgewickelt, aber in den Jahren hat sich der Zweck des Vereins dann komplett geändert und die CES-UG, die damals gegründet wurde, wurde dann auch vor 10 Jahren abgewickelt und abgeschafft. Und jetzt ist der Zweck des Vereins vielmehr das Netzwerk für die dokumentarische Methode aufrechtzuerhalten und einfach Leute zusammen ins Gespräch zu bringen, die mit der dokumentarischen Methode arbeiten. Wir haben gerade über 60 Mitglieder und ich möchte eine Sache herausgreifen. Wir hatten jetzt erst im Januar eine Jubiläumstagung zum 20-jährigen Bestehen des Vereins mit 130 Teilnehmenden und knapp 40 Vorträgen in Panels und Forschungswerkstätten durchgeführt. Und es war schon ziemlich beeindruckend zu sehen, wie die verschiedenen Generationen von denen, die die dokumentarische Methode entwickelt haben, weiterentwickelt haben, geprägt haben, bis hin auch zu denen, die jetzt gerade mit der dokumentarischen Methode forschen, an einem Ort sind und sich austauschen und damit ins Gespräch kommen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen gerade der die Kultur und der Vibe im CES. Ansonsten gibt es noch zwei Sachen. Das CES bietet jährlich Workshops für Einsteigerinnen ein, die mit der dokumentarischen Methode arbeiten oder auch für Forscherinnen, die ihre Kenntnisse vertiefen möchten. Und zum anderen bringt das CES jährlich das Jahrbuch Dokumentarische Methode heraus, in dem sich aktuelle Debatten, sei es um unterschiedliche Materialsorten oder die Typenbildung, wiederfinden. Zum Schluss möchte ich noch so einen kleinen Mythos erzählen, der mir auch immer wieder herangetragen wurde. Und zwar umwehte das CES zu Beginn so ein bisschen den Hauch eines elitären Zirkels, zu dem man eingeladen wird und hin darf, wenn man dann promoviert hat und sich etabliert hat und bewährt hat in diesem Rahmen. Das hat sich mit der Zeit auch geändert. Ich habe das selber nicht mehr mitbekommen, aber das wird immer so erzählt, dass das so dieses fast schon so Geheimtreffen war, wo man sich getroffen hatten für die dokumentarische Methode. Und heute ist es wirklich, ich würde wirklich sagen, das Netzwerk für Leute, die mit der dokumentarischen Methode arbeiten und dort einfach sich austauschen können und in Kontakt kommen können.
Vielen Dank, Stefan, für die Vorstellung des CES. Und Philipp, dann hast du ja noch gefragt, wann ich beigetreten bin. Das war mit der Jahrestagung 2018 in Hamburg. Seit wann bist du Mitglied im CES, Philipp?
Später erst bin ich Mitglied geworden. Ich weiß gar nicht mehr, welches wann das war. Vor drei Jahren vielleicht. Ich habe mich zwar schon so im Umfeld des CES bewegt. Ich habe auch selbst bei der Tagung 2018 was vorgestellt. Hab dann mit dir zusammen ja auch schon Workshops gegeben und ja, irgendwann konnte ich mich der Mitgliedschaft nicht mehr entziehen und bin dann auch offiziell Teil des Vereins geworden.
Ich glaube, 2018 haben wir uns sogar kennengelernt auf dieser Tagung, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Oh, okay.
Der Konflikt mit Ralf, von dem Arndt hier schon berichtet hat, zieht sich dann trotz der Wiederannäherung weiter fort. Auch oder erneut durch eine weitere methodische Neuerung von Arndt, von der er im Folgenden erzählt.
In dem Zusammenhang müsste ich vielleicht noch erwähnen, dass, das habe ich gestern mir nochmal genauer überlegt, weil das war mir nicht mehr so klar, wie das gelaufen ist. Aber vielleicht noch ein Punkt, der nochmal zu einem anderen, also zu einem anderen vielleicht noch wichtigeren, obwohl aber nicht so wirkmächtigen Zwist zwischen Ralf und mir geführt hat, der da erwähnenswert ist, ist nämlich mein Interesse für öffentliche Diskurse. Man muss sich das so vorstellen, um das nochmal zu erklären, die dokumentarische Methode ist losgezogen als Milieuforschungsansatz. Und zwar Milieu nicht im Sinne von Sinusstudien oder sowas, sondern Milieu im Sinne von konjunktiven Erfahrungsräumen, die es am besten mit der Gruppendiskussion zu rekonstruieren gilt. Und dann gab es weitere Methoden, mit denen man ebenfalls kognitive Erfahrungsräume herausarbeiten kann, wie zum Beispiel narratives Interview oder Teilenbeobachtung und auch die Bildanalyse, diente immer der Analyse von kognitiven Erfahrungsräumen. Und die Frage, ob es eigentlich auch noch andere Dinge als kognitive Erfahrungsräume gibt, die wichtig sind und die mit der dokumentarischen Methode analysierbar sind, hat sich oder wurde nicht gestellt lange Zeit. Was nicht heißt, dass nicht andere Dinge schon interpretiert worden sind. Ich habe damit erst mit öffentlichen Diskursen erste Erfahrungen gemacht in einem Zusammenhang, der sozusagen abseits von der dokumentarischen Methode war. 2003, und das muss schon 2002 vorbereitet worden sein, hatte mein damaliger Chef Marotzki mit, ich weiß gar nicht mehr mit wem, mit irgendjemand anderem, zusammen eine Tagung über Erziehungsdiskurse oder über Erziehung vielleicht nur, über Erziehung in die Wege geleitet, was Besonderes ist, weil über Erziehung eigentlich in der Erziehungswissenschaft damals überhaupt nicht gesprochen worden ist. Und ich habe dann gedacht, klasse, wenn mein Chef das macht, dann muss ich da ja einen Beitrag zu leisten, vor meiner Haustür sozusagen mache ich das. Aber zu meiner Habil, die mit Bildung sich beschäftigte, passt das nur überhaupt nicht. Und dann hatte ich in der damaligen Zeit, war ich als Consultant beschäftigt zwischendurch. Ich hatte immer mal so für 4 Wochen mich vom Dienst befreien lassen und habe in der Türkei im Bildungsministerium oder Erziehungsministerium in einem Projekt Consulting gemacht für eine englische Firma. Und es war mir klar, dass in den Wochen vor diesem Kongress ich gar nicht in Deutschland sein werde. Also eine eigene Erhebung machen sie da viel völlig aus. Aber ich war in der Türkei und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich das so. Ich analysiere einfach Erziehungsdiskurse in der Türkei, die in türkischen Medien, in Zeitungen und so weiter laufen. Ich wusste auch was. 1997 gab es da eine sehr heftige Diskussion über die Frage, wie man mit den Schulen, in denen Prediger und Imame herangezogen werden sollten, umgehen sollte, weil diese Schulen sich eigentlich als religiöse Schulen erwiesen, die gar nicht mehr für Prediger und Imame zuständig waren, sondern für religiös orientierte Menschen zuständig waren und so eine Art paralleles Schulsystem entwickelt hatten. Und das Militär hatte damals in so einem Art Putsch darauf gepocht, dass man diese Schulen mehr oder weniger denen das Wasser abgräbt und hat das Schulsystem verändert. Und darüber gab es Riesendiskurse und das habe ich einfach so rekonstruiert, ohne Bezug auf dokumentarische Methode, weil ich wusste ja, das geht nicht, also das funktioniert nicht. Mhm. Aber es hat natürlich funktioniert irgendwie. Man kann sozusagen implizite, das habe ich mir so nicht gesagt damals, aber man kann implizite Muster herausarbeiten, diese Erziehungsdiskurse. Dann hat, ich weiß nicht mehr, dann habe ich das offenbar in der Lehre auch gemacht, Diskurse zu rekonstruieren. Zumindest hat eine studentische Hilfskraft von mir dann eine Diplomarbeit geschrieben über die Frage, wie unterschiedliche Zeitungen Nachrichten vermitteln. Also und zwar, sie hat sozusagen eine Art erziehungswissenschaftliche Analyse zur Art und Weise des Nachrichtenvermittelns in der FAZ versus Bild-Zeitung gemacht, in Bezug auf Wirtschaft und Gesellschaft oder sowas. Eine ganz tolle Diplomarbeit mit der dokumentarischen Methode. Und hat vielleicht sogar noch da noch einen Hinweis auf kognitive Erfahrungsräume gemacht, aber eigentlich passte das gar nicht, weil es ging ja um öffentliche Diskurse dabei. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich an diesem Thema weitergearbeitet, auch wieder im Rahmen von Lehrforschung, hatte unter anderem Kommentare zum Missbrauchsskandal mit der dokumentarischen Methode interpretiert. Und es gab dann einen Aufruf zu einer Tagung des CES über blinde Flecken der dokumentarischen Methode. Und dafür habe ich dann gedacht, das passt jetzt. Habe meinen Mut zusammengesammelt, weil das war mir schon klar, dass das jetzt nicht gerade super populär ist. Und habe mir überlegt, jetzt jenseits dieser, dass es forschungspraktisch geht, was gibt es für theoretische Argumente, dass das durchaus auch zur Wissenssoziologie passt und habe dann nochmal nicht so sehr Strukturen des Denkens, da findet man da wenig, aber Ideologie und Utopie Teile von Konservatismus und vor allen Dingen auch die Beiträge zur Konkurrenz, ich weiß nicht mehr genau den Titel, gelesen von Mannheim und mir sozusagen grundlagentheoretische Argumente dafür zusammengesucht, die zeigen, dass man mit Mannheim legitimerweise auch öffentliche Diskurse erforschen kann und deren impliziten Modus operandi herausarbeiten kann. Also dass es auch so etwas gibt wie die implizite Struktur in den impliziten Modus operandi von kommunikativem Wissen. Eine Form von Wissen, die vorher bis in die 2010er Jahre eigentlich in der dokumentarischen Methode völlig out war. Was nicht ganz stimmt, es gab durchaus Vorläufer. Ich würde sagen, dass eigentlich der Ralf Bohnsack mit seiner Bildanalyse von dem Werbungsbild auch schon sowas gemacht hat wie eine dokumentarische Interpretation eines öffentlichen Diskurses. Aber er hat es natürlich nicht so genannt. Es gab Vorarbeiten von Stefan Bittner. Und dann habe ich dann 2016 eben auf der Basis dieses Vortrags in dem CES einen Artikel dazu geschrieben. Da weiß ich noch, da war der Ralf Bohnsack sicherlich nicht von begeistert, also nicht nur sicherlich, sondern hat er mir auch deutlich gesagt, dass er das nicht gut findet. Mhm. Diesen Punkt, obwohl ich der Meinung bin, dass er in denselben Jahren, in den 2010ern, sich deutlich mehr mit der Gesellschaft, mit der Ebene von Gesellschaft auseinandergesetzt hat und die ganze Idee des Orientierungsrahmens im erweiterten Sinne ja darauf Bezug nimmt, dass Gesellschaft und Öffentlichkeit gesellschaftliche Normen und Erwartungen auch für die Konstitution von Milieus eine Bedeutung haben. Also er geht natürlich nicht weg von der Primordialität des kognitiven Erfahrungsraums, also er würde weiterhin nicht Normen und Erwartungen und öffentliche Diskurse erforschen, aber es ist inzwischen in die dokumentarische Methode eingebunden, dass die auch eine Bedeutung haben. Aber eine Bedeutung, die immer nur vermittelt über den kognitiven Erfahrungsraum rekonstruiert wird. Während ich der Meinung bin, dass man, also ich würde das gar nicht in Abrede stellen, was der Ralf Bohnsack da macht. Ich finde das ein sehr spannendes Modell, jetzt sprachlich nicht so schön mit dem erweiterten Orientierungsrahmen, oder Orientierungsrahmen im erweiterten Sinne. Aber ich finde das einen sehr wichtigen Punkt. Und da gab es ja noch, doch gibt's ja, das ist ja völlig gerade in der Erziehungswissenschaft und in der Forschung zu Unterricht und Lehrern unglaublich angenommen worden, weil die ja alle damit zu tun haben, dass sie sozusagen Normen und Erwartungen zu bedienen haben. Und das ist auch in seiner Professionstheorie dann ja auch nachher wichtig geworden. Aber ich denke, man kann schon auch die öffentlichen Diskurse eigens erforschen. Die dokumentarische Methode eignet sich dazu. Formulierende Interpretation, reflektierende Interpretation, Typenbildung. Man muss dafür gar nicht so viel umstellen. Man braucht in der Formalanalyse etwas andere oder ein erweitertes Spektrum von Begriffen, erweitert in Bezug auf die Gruppendiskussion. Also man muss sozusagen der Eigenstrukturiertheit von Texten mehr Rechnung tragen. Und ich fand das so spannend. Ich habe dann daraufhin auch nochmal 2016 Zeitungen daraufhin untersucht, wie sie über die Asylwende berichten, um herauszuarbeiten, dass da völlig kontraintuitive Suppositionen in diesen Zeitungsberichten zu finden sind, die ich dann als politische Erziehung bezeichnet habe. In diesen Jahren 2015, 2016 habe ich wirklich versucht, verschiedene Forschungsgegenstände mal mit der dokumentarischen Diskursinterpretation zu beackern. Und das war wirklich sehr spannend. Ich habe dann auch meiner Schwester ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Die hat immer Morgenandachten im Radio gehalten und habe dann die Morgenandachten rekonstruiert.
Ihre Schwester.
Ja, ja. Wobei das natürlich das Problem mit sich bringt, dass niemand gerne die Analysen zu den eigenen Texten liest. Das ist schon, also es war jetzt gar nicht so, dass sie jetzt wahnsinnig begeistert gewesen ist, würde ich mal so sagen. Und wo wir dann die dokumentarische Interpretation von Diskursen wirklich ganz dezidiert gemacht haben, ist in dem Forschungsprojekt, was ich mit Denise Klinger und Burkhard Schäffer jetzt gerade beendet habe, über die Corona-Massenerziehung, also wo es darum ging, herauszuarbeiten, wie insbesondere hier in Deutschland die Regierung, respektive Angela Merkel, in ihren Reden den Menschen Orientierung zugemutet hat, um sie dazu zu bringen, letztendlich die Pandemie in angemessener Weise zu bewältigen. Und dazu haben wir natürlich Politikerreden rekonstruiert, und das ist ganz klar öffentlicher Diskurs, also jetzt nicht so wie bei Zeitungen, aber ein eigenes Genre sozusagen. In dem Zusammenhang hat der Burkhard Schäffer dann sich sogar noch mit anderen Reden von den Staatsoberhäuptern und Regierungschefs anderer Länder beschäftigt und nochmal die rhetorischen Mittel genauer in den Blick genommen. Also hat es auch noch weiter ausgearbeitet, eine eigenständige Rhetorikanalyse sozusagen da nochmal angefügt. Von daher würde ich sagen, ja, das ist ein Ansatz, der sicherlich natürlich weggeht von der Rekonstruktion von konjunktiven Erfahrungsräumen. Das ist ganz klar. Ich würde nicht sagen, dass es mir darum geht, den konjunktiven Erfahrungsraum der Politiker-Elite oder sowas herauszuarbeiten. Das halte ich auch nicht für richtig. Das kann man nicht mit öffentlichen Diskursen alleine herausarbeiten. Aber man kann jenseits der konjunktiven Erfahrungsräume eben mit der dokumentarischen Methode auch den Modus operandi öffentlicher Diskurse rekonstruieren. Und ich glaube, das macht gerade dann auch Sinn, wenn man sich dann als nächstes die Frage stellt, inwiefern der Modus operandi von öffentlichen Diskursen in einem bestimmten Passungsverhältnis steht zu den Orientierungen von Menschen in ihren konjunktiven Erfahrungsräumen. Ganz einfacher Sinnbild, die Werbung für die FAZ, dahinter steckt ein kluger Kopf, verweist eigentlich darauf, dass der Modus operandi der öffentlichen Diskurse in der FAZ ein bestimmtes Passungsverhältnis hat zu einem spezifischen Bildungsmilieu. Das wird damit implizit sozusagen ausgedrückt, und das hat zum Beispiel schon ganz früh eben die Steffi Schmidt in ihrer Diplomarbeit herausgearbeitet, wie interessant sozusagen Nachrichten in der FAZ aufgebaut sind im Unterschied zur Bild-Zeitung. Also man könnte das so sagen, in der FAZ immer mehr perspektivisch. Es gibt keine Nachricht, in der es eigentlich nur sozusagen gesagt wird, was war, sondern wie es sich aus verschiedenen Perspektiven heraus widerspiegelt. Mhm. Und dadurch aber auf einem Niveau, was die Hälfte der Leserschaft in Deutschland, der potenziellen Leserschaft in Deutschland überfordert. Mhm. In der Bild-Zeitung wird immer gesagt, was klare Sache ist. Eine klare Ansage, was sehr leicht rezipierbar ist. Und man hat sozusagen so ein doppeltes Demokratieproblem. Die einen schaffen es, breite Bevölkerungskreise anzusprechen, aber mit einem demokratietheoretisch völlig problematischen Ansatz. Und die anderen haben einen demokratietheoretisch wirklich sehr spannenden Ansatz mit dieser Multiperspektivität und mit einer natürlich immer auch ist sie auch dann eingeschränkt, die Multiperspektivität, aber mit einer Multiperspektivität, die aber eben viele Menschen ausschließt. Oh. Fand ich sehr interessant. Und da kann man, glaube ich, könnte man ohne weiteres jetzt auch Bezüge herstellen zu den konjunktiven Erfahrungsräumen von möglichen Rezipienten.
Ich musste jetzt auch parallel daran denken, dass an anderer Stelle ja auch versucht wurde, sozusagen die stärkere Analyse von Normen in Verbindung zur Praxis auch von anderen Vertretern der dokumentarischen Methode irgendwie parallel vielleicht dann ja fast schon auch bearbeitet worden ist. Also zumindest die Frage dann um eine stärkere Beschäftigung mit der Anrufung von so Subjektprofilen und der Frage, wie das eigentlich mit Handlungspraxis und dann im Endeffekt vielleicht auch mit kognitiven Erfahrungsräumen zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob das ein Punkt ist, der für dich interessant war, ob du das verfolgt hast, ob das sozusagen für deine Auseinandersetzung mit der Frage sozusagen des Impliziten vielleicht, also dem Modus operandi auch von öffentlichen Diskursen, eine Rolle gespielt hat?
Also in Bezug auf die Rekonstruktion des Modus operandi von öffentlichen Diskursen hat es eigentlich keine Rolle gespielt, aber in Bezug darauf, dass sich die dokumentarische Methode von einer sozusagen auf so eine Art ursprüngliches Milieu fokussierten Methode gewandelt hat, hin zu einer Methode, die einen viel breiteren Zugriff auf Gesellschaft hat, fand ich das extrem wichtig und würde sozusagen dort, wo ich, Moment, mache ich das nicht, aber wenn ich mit wieder mit Interviews und Gruppendiskussionen arbeiten würde, würde ich das unbedingt einbeziehen. Also das finde ich eine ganz spannende Innovation. Also es war ja auf der einen Seite eben diese Idee des Orientierungsrahmens im weiteren Sinne und dann die Arbeiten von Alexander Geimer über Subjektnormen, die dabei eine große Rolle spielen. Und das ist dann, damit ist eigentlich die Verknüpfung auch geschafft zu öffentlichen Diskursen. Also da ist dann eigentlich, das ist der Missing Link, also wobei der nie gefehlt hat, sondern das ist ja alles in derselben Zeit entstanden.
Ahns Erzählung zeigt anhand seiner eigenen wissenschaftlichen Beschäftigung anschaulich, wie nach und nach nicht nur neue Phänomenbereiche mit der dokumentarischen Methode erschlossen wurden, sondern dies ja auch zurückgewirkt hat auf die Weiterentwicklung der Methode selbst.
Und auch wenn Ralf Bohnzeig hier als Kritiker auftaucht, findet sich ja auch in seinen Werken der praxeologischen Wissenssoziologie oder in seinem Werk der praxeologischen Wissenssoziologie eine Erweiterung der Grundbegrifflichkeiten um Aspekte, die auch die dokumentarische Diskursanalyse interessiert. Und zwar implizite Anteile des kommunikativen Wissens. Dort etwa berücksichtigt in der schon genannten Ausweitung der Kategorien des Orientierungsrahmens zu einem Orientierungsrahmen im weiteren Sinne.
Ja, und mit Blick auf die Weiterentwicklung der dokumentarischen Methode lässt sich noch ein anderer spannender Punkt hervorheben. Das von Arndt genannte Beispiel zur denkbaren Möglichkeit, dass ein bestimmter Modus operandi öffentlicher Diskurse in einem Passungsverhältnis zu kognitiven Erfahrungsräumen steht, zeigt zugleich und beispielhaft ein wachsendes Interesse an den kommunikativ generalisierten Wissensstrukturen. Damit wird zusätzlich die Frage nach der Relation zwischen kommunikativem und konjunktivem Wissen aufgeworfen, auf die es durchaus unterschiedliche Antworten gibt.
Philipp, kannst du hierzu einen kurzen Überblick geben?
Gerne. In der praxeologischen Wissenssoziologie wird die Relation zwischen konjunktivem und kommunikativ generalisiertem Wissen als eine, Zitat, ubiquitäre notorische Diskrepanz, als ein Spannungsverhältnis zwischen der Orientierung an der Regel bzw. Norm einerseits und der performativen Struktur der Praxis andererseits gefasst, Zitat Ende. Normen werden grob gesagt dem Bereich des kommunikativen Wissens zugeordnet. Obwohl innerhalb dieser Perspektive prinzipiell anerkannt wird, dass das kommunikativ generalisierte Wissen eine handlungsleitende Kraft entfalten kann, vermittelt über den Orientierungsrahmen, bleibt das Verhältnis der beiden Wissensformate strukturell spannungsvoll und letztlich nie vollständig auflösbar. Man kann zwar sagen, dass sich kein Orientierungsrahmen im weiteren Sinne ohne eine Auseinandersetzung mit normativen, respektive kommunikativ generalisierten Wissensstrukturen formt, sondern sich erst durch die unterschiedlichen Prozesse der Bezugnahme auf diese ausformt. Allerdings bleiben diese Bezüge spannungsvoll und letztlich nie vollständig auflösbar. Anders gesagt, Normen und Habitus folgen zwei unvereinbaren, spannungsvollen Logiken. Diese grundlegend verankerte Annahme eines spannungsgeladenen Verhältnisses der beiden Wissensebenen zueinander wird jedoch empirisch und theoretisch von Alexander Geimer und Steffen Amling in den schon genannten Arbeiten zur Analyse von Bezugnahmen auf normative Erwartungen teilweise herausgefordert oder sagen wir erweitert. Ihre Untersuchungen, etwa zu politischen AkteurInnen, zeigen, dass sich auch implizite Passungen zu und Formen einer Aneignung von Normen in den empirischen Fällen wiederfinden, die dem vorausgesetzten spannungsgeladenen Verhältnis im Modell des erweiterten Orientierungsrahmens nicht so ohne weiteres entsprechen. Aus der Perspektive von Geimer und Amling heißt es dann, Zitat, müssen also die theoretischen Reflexionspotenziale und normativen Erwartungsstrukturen einerseits und Modus operandi der Handlungspraxis andererseits nicht notwendigerweise in einem spannungsvollen Verhältnis zueinander stehen. Zitat Ende. David, weil es ohnehin gerade um Weiterentwicklungen der Methode geht, also die Erweiterung ihrer Zugriffsmöglichkeit, aber damit verbunden auch die Ausdifferenzierung von Begrifflichkeiten, können wir zur Veranschaulichung dieser Art Lebendigkeit uns zusätzlich noch einen weiteren zentralen Begriff der dokumentarischen Methode vornehmen, der schon in mehreren Episoden vorkam. Dem konjunktiven Erfahrungsraum. Was bedeutet konjunktiver Erfahrungsraum und wie hat sich der Begriff ausgeweitet? Kannst du uns das erläutern?
Bei der Vorbereitung war ich überrascht, dass wir den Begriff kognitiver Erfahrungsraum nicht schon behandelt hatten und nicht schon Input gegeben haben, weil der Begriff kognitiver Erfahrungsraum ist einer, wenn nicht der zentrale Begriff der dokumentarischen Methode. Er geht auf Karl Mannheim zurück, der darunter, Zitat, objektiv geistige Strukturzusammenhänge verstand, also geteilte Erfahrungs- und Orientierungsräume, die Menschen miteinander verbindet. Das meint ja das Kognitive hier, also das Verbindende, Verknüpfende. In der dokumentarischen Methode wird der Begriff häufig weitgehend synonym zu Milieu verwendet, beziehungsweise der Milieubegriff weitgehend synonym zum Begriff des kognitiven Erfahrungsraums. Phänomenologisch betrachtet sind wir als Menschen fast immer Teil mehrerer kognitiver Erfahrungsräume. Wir gehören einer Generation an, arbeiten in Organisationen, sind beispielsweise Mitglieder von Gruppen, Vereinen, bestimmten Szenen und so weiter. Wer schon einmal die Schule oder den Sportverein gewechselt hat, kennt vielleicht das Phänomen. Man trifft's, wenn man sozusagen dann die Schule, die neue Schulklasse oder den Sportverein betritt. Man trifft dort auf eingespielte Rituale, auf implizite Regeln und Selbstverständlichkeiten, die einem nicht erklärt werden, auch nicht erklärt werden können, so ohne weiteres. Die anderen scheinen irgendwie zu wissen, wie man sich hier verhält, und man selbst muss sich erst irgendwie hineinleben. Genau das ist ein kognitiver Erfahrungsraum, ein Zusammenhang, der Menschen von innen her verbindet, ohne dass dieses Wissen ständig sprachlich expliziert wird. Gorwitz sprach diesen Zusammenhang vom Verstehen im Medium des Selbstverständlichen. Kognitive Erfahrungsräume können sich dabei auf unterschiedliche Weise konstituieren. Entweder durch konkrete Face-to-Face-Interaktionen, etwa an Gruppen oder wie gerade in den Beispielen Sportverein und Schulklassen gesprochen, oder auch durch strukturähnliche Erfahrungen, wie bei Generationen oder gesellschaftlichen Milieus. Allen gemeinsam ist eine Doppelstruktur. Sie entstehen in der praktischen Bewältigung eines Spannungsverhältnisses zwischen habitualisierter Praxis und normativen Erwartungshorizonten, also zwischen dem, was man tut und dem, was gelten soll. Du hast ja gerade das Spannungsverhältnis zwischen Norm und Habitus nochmal näher beleuchtet. Häufig unterscheidet man drei Ebenen kognitiver Erfahrungsräume, beziehungsweise die Unterscheidung geht auf einen Bodensack zurück. Es gibt gesellschaftliche Erfahrungsräume, also auf gesellschaftlicher Ebene, auf organisationaler Ebene und auf interaktionaler Ebene. Gesellschaftliche Erfahrungsräume zeigen sich etwa in Generationszusammenhängen, die wiederum mit Bildung, Geschlecht, Religion oder sozialen Räumen verschränkt sind. In Organisationen finden sich verschiedene organisationale Milieus, etwa das Unterrichtsmilieu oder auch professionelle Handlungskontexte, wie das Milieu der MitarbeiterInnen untereinander. Gruppen nehmen eine Sonderstellung ein. Sie gehören zu den interaktiven Erfahrungsräumen, sind aber dadurch geprägt, dass sie einen gemeinsamen Orientierungsrahmen haben, weil hier geteilte Erfahrungen und Praktiken einen gemeinsamen Orientierungsrahmen bilden. Interessant ist vielleicht auch, was kein kognitiver Erfahrungsraum ist. Ralf Bonsack spricht in diesem Zusammenhang von fiktiven Gemeinschaften. Etwa wenn sich Influencer oder politische Akteure auf die Nation oder ein traditionelles Männerbild berufen, ohne dass diesem Bezug tatsächlich geteilte Erfahrungen zugrunde liegen. Hier wird Gemeinschaft also eher behauptet und basiert nicht auf Erfahrungen. Innerhalb der dokumentarischen Forschung, und du hattest ja diese Weiterentwicklungen und Ausdifferenzierungen angesprochen, gibt es allerdings unterschiedliche Positionen zur Reichweite des Konzepts. In Teilen der Organisations- und Schulforschung wird Unterricht nicht als kognitiver Erfahrungsraum verstanden, also nicht als Unterrichtsmilieu, sondern in Anlehnung an Werner Vogt als polykontextuale Struktur, in der unterschiedliche Orientierungsrahmen komplementär aufeinander bezogen sind. Andere Ansätze argumentieren dagegen, dass sich auch unter Bedingungen fehlender Rahmenkonkurrenz interaktive oder reflexive kognitive Erfahrungsräume bilden können, eben bei dem Beispiel ein Unterrichtsmilieu. Kritisch wird eingewandt, dass hier der Begriff des Kognitiven vielleicht überdehnt wird. Art Michael Noll schlägt für solche Fälle stattdessen den Begriff habituierte Interaktionsräume vor.
Danke, David. Auch dem Verweis auf habituierte Interaktionsräume. Der Begriff und kommt jetzt im Interview selbst nicht vor. Das sind Überlegungen, die Arndt Michael Noll dann erst nach unserer Aufnahme mit ihm weiter ausgearbeitet hat. Es gibt dazu aber auch schon Veröffentlichungen und die packen wir euch natürlich zusätzlich auch in die Shownotes. Das zeigt auch nochmal schön ein weiteres Beispiel, wie dynamisch so eine methodisch-methodologische Auseinandersetzung weiter fortgeführt wird.
Ja,
Das letzte Wort überlassen wir Arndt Michael Nohl, der abschließend nochmal darauf hinweist, welche konstruktive Rolle Konflikte haben und dass sie auch Innovationspotenziale für die Methodenentwicklung besitzen können.
Genau. Und diese Stelle ist auch deswegen ein gutes Schlusswort für diese Folge des Podcasts, weil hier auch nochmal auf Evaluationsforschung hingewiesen wird. Und wir haben ja erfahren, das ist ja sozusagen der erste Schwerpunkt gewesen des CES, des Zentrums für qualitative Evaluations- und Sozialforschung.
Wir sagen an dieser Stelle schon mal danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal wieder erkenntnisreiche Momente und auch Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Folge. Schreibt uns gerne zum Beispiel an unsere Mailadresse, die lautet kontakt@lebendige-methode.de.
Danke und bis zum nächsten Mal.
Was ich eigentlich spannend finde dabei ist, dass ich hatte jetzt eben von Konflikten gesprochen und so weiter, aber Konflikte sind nicht so, dass sie dazu führen, dass sie nur an der Oberfläche führen sie dazu, dass sich vielleicht Leute einmauern auf ihren Positionen. Ich glaube, dass letztendlich solche Konflikte durchaus, und zwar über den ganzen Verlauf der dokumentarischen Methode hinweg, geführt haben dazu, dass man die Annahmen der dokumentarischen Methode überprüft und neue Gesichtspunkte sozusagen einführt. Ganz, ganz einfaches Beispiel. Ich fand das damals wirklich, das war schon fast witzig. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in welchen Jahren, das war in den 2000ern war es auf jeden Fall, saßen wir mal in einer Runde an der FU Berlin und es wurde irgendwie unglaublicher Druck ausgeübt, dass wir jetzt Evaluationsforschung betreiben, weil es dafür Geld gibt, keine Ahnung weshalb. Es war mit Sicherheit etwas, was jetzt nicht im engeren Sinn mit Grundlagenforschung zu tun hatte, die Motivation dazu. Ja, und ich weiß noch, dass in dieser Runde Hans Merkens gesessen hatte und der hat gemeint, ja, das machen wir alles, kein Problem. Der hatte so locker flockig irgendwie, klar, machen wir eh und so weiter. Und Ralf Bohnsack und ich als Vertreter der dokumentarischen Methode, ich glaube, damals war ich, das muss die Zeit gewesen sein, als ich schon Juniorprof war, haben irgendwie einerseits die Nase gerümpft, weil das quick and dirty ist, und andererseits aber auch nichts sagen können, großartig, ja, weil es gab damals keine großen Erfahrungen in Bezug auf Evaluationsforschung. Und nach 2 Jahren hatte der Ralf Bohnsack qualitative Evaluationsforschung, also dokumentarische Evaluationsforschung entwickelt. Und zwar auf einem methodischen Stand oder methodologischen Standard, wo man halt eben nicht mehr von Quick und Dirty sprechen kann. Ja? Also das war so ein Konflikt mit dem Merkens und mit der Uni, die irgendwie damals wahnsinnigen Druck gemacht hat, auch darauf Geld einzuwerben und so weiter. In demselben Kontext gab es ja auch dann schon erste Erfahrungen mit Evaluationsforschung im Rahmen des CES. Dann hat der Ralf dann sozusagen etwas, was er eigentlich vorher abgelehnt hat, diese Evaluationssachen, weil die ja eben keine Grundlagenforschung sind, dann eigentlich zur Grundlagenforschung ausgearbeitet. Ja? Also sozusagen grundlagenforschungsmäßig Evaluationsforschung ausgearbeitet. Das fand ich, das war wirklich ganz imponierend. Und ich würde sagen, dass in diesen 2010er Jahren diese Konzentration auf das Milieu in seiner Ursprünglichkeit, also das, was es eigentlich nie so richtig gewesen ist, weil eigentlich schon die Adoleszenztypik von Ralf Bohnsack, ja, da ging es ja schon immer darum, dass die Jugendlichen Anforderungen von außen hatten, aber theoretisch war das so gefasst, dass diese sozusagen theoretisch induzierte Konzentration auf ein Milieu in seiner Ursprünglichkeit immer stärker unter Druck gekommen ist. Aus verschiedenen Richtungen, ja. Dissertationen, die er betreut hat, also bei der Bildinterpretation ja fast immer öffentliche Bilder verwendet worden sind, andere Dinge, also vielleicht gerade in pädagogischen Kontexten, wo normative Anforderungen ja auch eben sehr wichtig sind, dass er dann letztendlich diese Innovation in der dokumentarischen Methode oder genau gesagt in der praxeologischen Wissenstheorie eingebracht hat mit dem Orientierungsrahmen im erweiterten Sinne. und damit, glaube ich, einen Nerv getroffen hat, weil plötzlich alle gesagt haben, ja, genau, das ist es. Und in der erziehungswissenschaftlichen Forschung, insbesondere in Forschung zu Lehrern, gibt es wahrscheinlich fast keinen, der das jetzt nicht benutzt, dieses Modell. Was schon, also ganz erstaunliche Erfolgskarriere einer kleinen Innovation ist, die der Ralf Hohensack da eingeführt hat. Deswegen denke ich, dass sozusagen solche Konflikte nicht unmittelbar, aber dann vielleicht sekundär durchaus auch zu Innovationen führen oder zu Veränderungen.
Der Treffpunkt.
Ja, ich wollte kurz das kurz kommentieren. Okay, darf ich da, machst du es nochmal und ich darf da mal kurz reinfahren?
Ja. Ich spreche jetzt einfach nochmal.
Ja. Nee, Quatsch. Ich schieb's doch raus. Das ist völlig so Bullshit. Mach du einfach weiter, Philipp. Mach du weiter.